Herzlich willkommen zu einer Episode von System Matters aus der Beyond the Wall Reihe. Mit mir dabei ist der Stefan.
Hallo.
Und ihr hört es vielleicht an der Stimme, es ist nicht derselbe Stefan wie bei der anderen Beyond the Wall Folge, sondern es ist ein anderer Stefan, sozusagen der Barbaren-Stefan, der hier mit dabei ist. Und ich bin der Daniel. Und wir wollen uns heute mit dem Abenteuer Feenhandel beschäftigen aus Beyond the Wall. Diese Episode ist vor allem für diejenigen gedacht, die noch nicht so häufig Spielleiter in einem Rollenspiel waren oder auch noch nie so oft Rollenspiel gespielt haben oder vielleicht sogar noch gar nicht Rollenspiel gespielt haben. Wir wollen hier so ein bisschen erklären, wie man so ein Abenteuer vorbereitet und sehr speziell, wie man Feenhandel vorbereitet. Denn das ist bewusst so geschrieben, dass es für Einsteiger gemacht ist. Das heißt also, die Geschichte ist relativ einfach gehalten und man wird nach und nach so ein bisschen an diese Regelmechanismen herangeführt. Wie ein Wurf funktioniert, wie Zufallstabellen funktionieren, wie ein Kampf funktioniert und sowas. Und nebenbei erfährt man so ein bisschen, worum es in diesem Spiel überhaupt geht. Und da ich das eben nicht alleine machen wollte, habe ich mir Stefan dazu geholt und er hat sich bereit erklärt, mir zu helfen, Feenhandel einmal kurz zu erklären.
Das ist korrekt.
Worum geht's denn grundsätzlich in Feenhandel?
Nachdem nun die Spieler ihre Charaktere auswürfeln und du als Spielleiter oder ihr als Spielleiter euch dafür entschieden habt, dem Dorf einen Namen zu geben, zum Beispiel habt ihr eine 4 gewürfelt und wir nennen das Dorf mal Hey und die Taverne, in der es dann spielen sollte, dann nehmen wir 2W6, würfeln auch mal schnell einen Namen, da haben wir eine 4 und eine 6 gewürfelt, nennen wir es die zum Roten Hirsch und das ist das Einzige, was ihr in diesem Abenteuer auswürfelt, im Gegensatz zu den anderen, die in der Mappe mit dabei liegen, wo ihr ja relativ viele Zufallstabellen habt. Ist bewusst so gemacht, damit euch der Einstieg ein wenig leichter fällt. In diesem Abenteuer geht es darum, dass der Knecht Dirwin einen Handel mit dem Feenfürst geschlossen hat, diesen aber nicht einhält. Und nun fordert der Feenfürst sein Recht ein und eines Tages ist Dirwin verschwunden. Dirwin war der Knecht des Tavernenwirts, Ambrose. Und Ambrose macht sich natürlich Sorgen um seinen Knecht und bittet die Dorfhelden, also eure Spieler, ihn wiederzufinden.
Darum geht's. Im Laufe des Abenteuers werden sie dann sehen, dass sie durch einen Tunnel in der im Tavernenkeller in einen Feenwald kommen. Und in dem Feenwald werden sie wieder merkwürdige Gestalten treffen, eine Hexe, einen Oger und eine Nymphe. Und anschließend kommt man dann im letzten Teil des Szenarios zu dem Feenreich, also zu dem Schloss und die umliegenden Gebiete. Sprich, da gibt's noch einen Markt, einen Goblin-Markt, wo man merkwürdige Dinge kaufen kann. Und anschließend zeigt der Elfenfürst den Charakteren sein Schloss und das ist eine Möglichkeit vielleicht, um Dirwin zu befreien. Das Ganze ist relativ kurz gehalten, sollte aber dennoch vor dem Spielabend gelesen werden, damit man keine Überraschung erlebt. Wenn es Zufallstabellen gibt, kannst du als Spielleiter natürlich auch einfach sagen, ach, mir gefällt der Name Hey überhaupt nicht, ich möchte gerne, dass das Dorf Pembroke heißt und dann würfel ich gar nicht erst aus, sondern entscheide mich einfach dafür. Das ist genauso wie später im Wald gibt es eine ganze Liste an Ereignissen, die stattfinden kann, wenn man im Wald hin und her reist. Da kann man sich auch das aussuchen, was einem am coolsten erscheint oder was die Charaktere, die Spieler vielleicht am meisten interessieren wird. Grundsätzlich dauert das Szenario circa 2 bis 4 Stunden, je nachdem, wie viel Beschreibung man reinmacht. Ich denke eher, diese 2 Stunden sind realistisch. 4 Stunden vielleicht, wenn man die Regeln noch erklärt, die Charaktere gemeinsam erschafft, das Dorf aufbaut, die Karte malt und so weiter. Aber ich glaube, man kann das sehr bequem an einem Spielabend spielen, auch für Neulinge. So, Stefan hat ja schon bereits beschrieben, worum es grob geht. Und wir starten auch einfach mal jetzt ein bisschen genauer. Und die Charaktere gehen also in die Taverne. Und in der Taverne ist einmal Ambrose, der sagt, der Knecht Dirwin ist verschwunden, der war das letzte Mal im Keller. Aber dann gibt's da auch noch den alten Cedric, das ist der Vater von Ambrose und der hat auch noch mal ein paar interessante Dinge zu erzählen.
Cedric weiß um das Geheimnis von Dirwin, nämlich den Handel, den er mit dem Feenfürst eingegangen ist. weil Cedric einst auch einen Handel mit den Feen einging. Das merkt man daran, er wird alle Spieler mit einem Handschlag begrüßen und alle Spieler, die aufmerksam sind, werden merken, dass ihm der kleine Finger fehlt. Diesen kleinen Finger hat er für den Feenhandel gegeben, damit er das Gold bekommen konnte, um diese alte Taverne zu kaufen.
Und hier lernen wir auch das allererste Mal so einen Fertigkeitswurf kennen. Das heißt, also, wir machen eine Attributsprobe, in dem der alte Cedric nämlich sagt, ist euch denn bei diesem Derby nicht irgendwas Merkwürdiges vorgekommen in der letzten Zeit? Und die Charaktere überlegen und dann dürfen sie einen Weisheitswurf machen. Dann nehmen sie einen W20 und würfeln unter ihren Wert. Also wenn ich eine 13 habe in Weisheit, dann kann ich alles von 1 bis 13 würfeln und dann ist es ein Erfolg. Nur wenn ich drüber gewürfelt habe, dann habe ich es nicht geschafft. Wenn ich jetzt noch eine tolle Fertigkeit habe, die passend ist, zum Beispiel Volksweisheiten oder Feenwissen, dann kriege ich nochmal einen Bonus auf diesen Wurf. Das wäre dann nochmal ein Plus 2 auf den Wert. Bleiben wir bei dem Wert von 13. Ich habe auch noch Volksweisheiten. Dann bin ich mittlerweile bei 15 und kann eben von 1 bis 15 würfeln, um mich zu erinnern, dass mit Durbin irgendwas nicht stimmte. Zum Beispiel, was würde mir dann so einfallen, wenn ich einen Erfolg gewürfelt habe?
Zum Beispiel, dass die drei schönsten Frauen des Dorfes die letzte Woche Durbin immer einen Kuss gegeben haben. Oder etwa, dass er jeden Morgen ein Ei auf seiner Türschwelle hatte.
Alles sehr merkwürdige Situationen, die ein bisschen nach zu viel Glück schreien. Und das kann natürlich nicht ganz so mit rechten Dingen zugehen. Aber vielleicht ist es auch einfach nur ein alter Spinner, der da sitzt und verrückte Geschichten erzählt. Das ist durchaus eine Möglichkeit. Nur werden wir bald eines Besseren belehrt werden.
Nachdem ihr die Konversation mit Cedric geführt habt, bittet euch Ambrose mit in den Keller zu kommen. Und hier steht ihr als erst einmal vor einer verschlossenen Kellertür. Die muss als erstmal geöffnet werden. Hier ist es von Vorteil natürlich, wenn man vielleicht einen angehenden, unerfahrenen Dieb in der Gruppe hat, der könnte sich mit dem Schloss beschäftigen und es aufknacken. Oder halt, wir haben einen angehenden Dorfhelden dabei, der könnte sie wahrscheinlich aufstemmen. Kommen wieder natürlich die Proben zur Verfügung, wie eben auch bei dem Gespräch mit Cedric. Man nimmt seinen Wert und würfelt wieder drunter. Bestimmte Fähigkeiten beim Dieb, wie zum Beispiel Schlösser knacken oder vielleicht sogar ein Diebes-Set, vereinfachen da den Wurf und machen es natürlich auch leichter, die Tür zu knacken. Hat man es natürlich geschafft, die Tür zu öffnen, sieht man den Keller vor sich. Ein ganz normaler Keller, Lagerraum, wie man sich in einer gut situierten Taverne vorstellt. Aber, großer Unterschied, ein riesengroßes Loch ist in der Wand und ein Tunnel führt ins Erdreich.
Obwohl sich Durbin hier unten eingeschlossen hat, ist nichts von ihm zu sehen. Er ist spurlos verschwunden, da ist nur dieser Tunnel. Und gleichzeitig gibt es noch drei Riesenratten hier unten. Jetzt kommen wir sozusagen zum absoluten Klassiker des Fantasies, vor allen Dingen bekannt aus diversen Computerspielen. Drei Ratten befinden sich im Keller und wir müssen die Ratten besiegen. Das Ganze dient vor allen Dingen dazu, einmal zu sehen, wie ein Kampf funktioniert. Und zwar würfelt man dann mit einem W20 und addiert seinen Angriffswert, zum Beispiel eine plus 3, und versucht dann über die Rüstungsklasse der Ratten zu würfeln, die eine Rüstungsklasse von 10 haben. Das ist die RK. TP bedeutet Trefferpunkte, das sind die Trefferpunkte, die sie haben. Und der Angriff ist eben der Wurf, also die Zahl, die sie addieren auf den Wurf. Ne? Also der Spielleiter würfelt dann für die Ratten. Wie der Kampf genau funktioniert, erklären wir auch noch in dem anderen Podcast. Aber ich denke, dass die Charaktere keine Probleme haben werden, diese Riesenratten zu besiegen. Und dann geht's weiter durch den Tunnel. Denn von da aus kann man nämlich sehen, dass Spuren in diesen Tunnel führen. Und die führen dann weiter in den Goblin-Tunnel. Und der geht dann bis ins Feenreich. Aber während man dann unterwegs ist, gibt's noch so ein paar Situationen innerhalb des Tunnels, die man dann ausspielen kann. Beispielsweise sieht man dann leuchtende Pilze oder man hört Wasser rauschen und kann dann unten erkennen, dass da noch ein Krieger liegt, der einige Ausrüstungsgegenstände hat, die man mitnehmen kann. Und falls die Charaktere jetzt überlegen, nochmal zurückzugehen im Tunnel, um vielleicht zu sagen, oh, wir haben unsere Laterne vergessen oder wir haben das Schwert nicht mit, was wir normalerweise mitbringen, dann ist das überhaupt kein Problem. Dann können die Charaktere ohne Probleme nochmal zurückgehen und einfach schauen, was sie noch brauchen. Was allerdings wichtig wäre, dass die Charaktere das Problem lösen müssen. Also es geht jetzt nicht darum zu sagen, Ambrose, Cedric, kommt doch mit, wir haben diesen Tunnel gefunden. Nein, die Charaktere sind ja hier die Helden, sind die Hauptfiguren in der Geschichte. Die sollen das Problem lösen. Es gibt niemand anderen, der das Problem lösen kann. Das ist wichtig. Sonst kann man als Spieler auch zuschauen, wie sozusagen der Spielleiter erzählt, wie die anderen Charaktere die Probleme lösen. Das macht nicht viel Spaß. Man ist ja zusammengekommen, um gemeinsam dieses Abenteuer zu erleben.
Dem kann man zum Beispiel vorgreifen, indem man dann sagt, wenn die Spieler sagen, hier, wir möchten Cedric oder Ambrose mitnehmen. Bei Cedric könnte man sagen, ja, ich bin zu alt und zu betagt, um noch auf Abenteuer zu gehen.
Ja,
und
genau.
Ambrose könnte dann die Ausrede verwenden, nun, ich kann meine Taverne nicht allein lassen und meinen alten Vater erst recht nicht.
Es geht vor allen Dingen darum, dass eben klar gemacht wird, die Spieler müssen das Problem selber lösen. Das ist das Allerwichtigste. Wenn man durch den Tunnel so geht, dann gibt's noch noch so zwei, drei andere Situationen, eben Wurzeln, die noch hier sind, und wenn man dann Fackeln trägt, dann erwachen die Wurzeln, weil sie offensichtlich lebendig sind. Man kann noch zwei Goblins entdecken, die Riesenratten stehlen, und anschließend, wenn man dann weiter nach oben klettert, noch ein Bierfass, das man mitnehmen könnte. Das könnte dann später nochmal nützlich sein. Dann kommt man letztendlich in den Feenwald. Und damit hat man den ersten Teil des Abenteuers sozusagen erstmal geschafft. Jetzt kommen wir zum zweiten Bereich. Was macht man denn alles in dem Feenwald und wen begegnet man denn als erstes?
Nun, wenn man im Feenwald angekommen ist, der Wald, der nun gar nichts mehr mit dem Wald um das Dorf herum zu tun hat, ich würde es euch als Empfehlung geben, beschreibt es so, als wenn ihr wirklich in einer fernen Fantasy-Welt angekommen seid. Also es ist zwar noch ein Wald, aber er sieht halt wirklich fantastisch aus. Wer den Film mit Tom Cruise Legende kennt, diesen fluffig schönen, tollen Wald, in dem überall Glitzer rumfliegt, das könnte man zum Beispiel nehmen, um den Feenwald zu beschreiben. Ich würde auch nochmal einen kurzen Schritt zurückschauen, wenn die Charaktere das erste Mal auf die Goblins treffen sollten im Tunnel. Ich glaube, das sind auch die ersten Goblins, auf die sie treffen. Kann man auch die Spieler erstmal schön verdutzt stehen lassen und diese auch ein bisschen verrückt und chaotisch beschreiben, diese Goblins, wie zum Beispiel in Die Reise ins Labyrinth mit David Bowie. Also daran kann man sich dann orientieren, wenn man sich zum Beispiel Beispiele für diese Goblins holen möchte. Nach dem Motto, das sind so kleine verrückte Typen, die klauen Riesenratten. Hallo?
Man muss sie auch nicht bekämpfen. Also vielleicht genau. Möchte man sich auch mit denen unterhalten. Da sind Kampfwärter abgebildet. Das heißt aber nicht, dass immer gekämpft werden muss. Im Gegenteil, bei Beyond the Wall ist es eher so, dass man auch mit Cleverness die Situation lösen kann.
Zumal ja auch die Goblins die sind, die für den Feenfürst den Derwin entführt haben.
Genau.
Man könnte vielleicht hier schon einbauen, dass er vielleicht die Spieler, sofern es nicht zu einem Kampf kommt, von den Goblins Informationen holen kann.
Genau. Wann immer es um den Feenfürsten oder Elfenfürsten geht, ist wichtig, dass der nie mit dem Namen Tarathiel genannt wird, sondern immer nur der Fürst oder unser Herrscher oder sowas beschrieben wird oder einen Rufnamen besitzt. Denn dieser wahre Name, das ist wichtig, der kann später benutzt werden, um ihn gegen Derwin einzutauschen. Und diesen Namen weiß beispielsweise der Namenhändler später auf dem Goblinmarkt, wenn man dafür etwas eintauscht, oder die Nymphe, die in dem Wald lebt. Das ist ein so ein Weg. Der ist aber nicht nötig, um das Abenteuer zu lösen. Das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. So, jetzt sind wir allerdings, ob wir jetzt die Goblins bekämpft haben, ob wir sie vielleicht auch nur beobachtet haben, was sie da tun, das wissen wir nicht. Das liegt alles bei den Spielern und man sollte als Spielleiter eben auch den Spielern die Freiheit geben, das machen zu lassen. Charaktere kommen dann raus, sehen diesen sehr schönen Wald, der nicht so wirkt wie der andere Wald, und können dann in einiger Entfernung die Hexenhütte sehen. Und dort lebt die Hexe Misha.
Dies ist der erste Charakter, den sie im Wald treffen. Hier kann man zum Beispiel, wenn man möchte, wieder auf einmal Zufallstabelle würfeln. Es gibt die Möglichkeit, dass die Hexe in der Hütte ist, beziehungsweise vor der Hütte und einen Hasen häutet, oder dass sie gerade unterwegs ist und Kräuter sammelt. Sollte die Hexe nicht da sein, gibt es halt die Möglichkeit für die Charaktere, die Hütte zu durchsuchen, vielleicht ein, zwei Dinge an sich zu bringen. Nun, wenn dann die Hexe wiederkommt und die Charaktere Sachen an sich genommen haben, wird sie wahrscheinlich nicht so kooperativ sein. Solltet ihr euch dafür entscheiden, dass jetzt die Hexe vor der Hütte da ist und kann sie die Charaktere relativ freundlich begrüßen. Also sie ist von der Beschreibung her, ja, eher weltoffen.
Könnte gut sein, ja. Wenn die Charaktere noch ein bisschen unentschlossen sind, gerade am Anfang, und noch nicht genau wissen, können wir jetzt schon was machen oder nicht, dann kann man als Spielleiter einfach sagen, nachdem man die Beschreibung beendet hat, was tut ihr? Und das ist dann das Signal für die Spieler zu sagen, alles klar, ja, warten wir jetzt oder gehen wir doch schon mal rein und durchsuchen die Hütte? Das liegt dann ganz bei den Spielern und man sollte als Spielleiter eben schauen, was so passiert. Und das Tolle ist am Rollenspiel, dass man gemeinsam diese Geschichte entdeckt und auch wenn man ein Abenteuer vorbereitet hat, man immer noch überrascht ist von den Situationen, in die die Spieler tatsächlich geraten und wie sie daraus wieder rauskommen und was für Entscheidungen sie treffen. Das ist wichtig. Jeder Entscheidung immer eine Bedeutung geben. Es wäre also blöd, wenn man als Spielleiter schon alles vorausgeplant hätte und die Spielercharaktere nur sozusagen Schauspieler sind in der Geschichte, die sich der Spielleiter ausgedacht hat. Es ist viel cooler zu sehen, was machen die Spieler. Auch wenn einem das als Spielleiter vielleicht ein bisschen, ja, nervös macht, weil man nicht genau weiß, was gleich passiert. Aber wenn man Fragen hat, kann man auch einfach seine Spieler fragen und sagen, hey, was, ich weiß gerade nicht weiter, was denkt ihr denn, wie es weitergehen würde? Das hilft auch ungemein. Okay, die Hexe ist sozusagen da und die Hexe gibt uns auch schon mal ein paar Tipps, wie es weitergehen könnte, richtig?
Ja, also wenn die Charaktere freundlich auftreten, ist auch die Hexe relativ freundlich und auch hilfsbereit. Und wenn sie sagen, dass sie auf dem Weg zum Feenfürst sind, wird sie ihnen sagen, wo dass das Schloss tiefer im Wald liegt. Und gibt ihnen aber gleichzeitig auch die Möglichkeit der Tipps, dass es halt im Wald einmal noch den Oger gibt und die Nymphe. Und dass die Nymphe über den Feenfürsten wahrscheinlich mehr weiß, weil sie von ihm eine verstoßene bzw. eine verflossene Liebe ist. Je nachdem, wie die Spieler sich entscheiden, wohin der Weg denn führen soll, könnt ihr auch mal wieder auf einer der größeren Zufallstabellen, die Daniel vorhin schon angesprochen hatte, würfeln. Das dann halt, es gibt dann halt Ereignisse, die dann halt jetzt direkt im Wald auftreten, wenn die Spieler weiter den Spuren sozusagen der Goblins und Durwin folgen, die zum Feenpalast führen.
Genau, im Wald haben die dann verschiedene Ereignisse, aber gehen wir nochmal einen kleinen Schritt zurück. Jetzt haben wir die Situation, wenn die Charaktere freundlich sind zu der Hexe, aber es kann ja auch sein, dass sie vorher aus der Hütte was gestohlen haben und bei ihrer Charisma-Probe funktioniert es eben nicht und man möchte auch nicht seine Schicksalspunkte einsetzen, sondern die Hexe ist einfach nicht gut auf die Charaktere zu sprechen. Alle Würfe sind schlecht. Ist das Abenteuer jetzt damit beendet oder was mache ich dann?
Nein, das ist natürlich nicht beendet. Es gibt natürlich immer noch eine Möglichkeit für die Charaktere, wie gesagt, den Spuren zu folgen. Sie sind ja im Waldboden sichtbar. Nur halt, wenn das dies der Fall ist, wird man nicht diese zusätzlichen Tipps bekommen, dass man zum Beispiel die Nymphe oder den Oger noch aufsuchen soll, die einem sozusagen beim Feenfürsten am Ende weiterhelfen können. So gehen die Charaktere halt ohne jegliche Tipps, also die Hexe wird wahrscheinlich dann unkooperativ sein und sich verweigern, mit den Helden zu reden. Vielleicht ist sie so sauer, dass sie sogar sich in ihre Hütte geht, knallen die Tür zuschmeißt. Oder sie ist ja eine Hexe, man weiß ja nicht, was für Zauber sie hat. Kann man beschreiben, dass sie so etwas puff in einer Rauchwolke aufgeht und lachend verschwindet.
Auch möglich. Im Feenreich ist vieles möglich. Was auch ein guter Tipp ist, jetzt geht man zum Beispiel durch den Wald und dann würfelt man auf der Tabelle der 2 oder wählt sich eben irgendwas aus, was einem besonders passend erscheint. Und dann hat man eine Feendame, die ein Problem hat, weil ihr Falke an einer Schnur sich um einen Baum gewickelt hat und der Falke eben gefangen ist und sie Probleme hat. So, wenn man dieser Dame jetzt hilft, könnte sie ebenfalls dieselben Informationen verraten, wie die Hexe sie hatte. Das ist eine Möglichkeit, wie man mit dem Informationsmanagement umgehen kann. Das heißt also, die Infos gibt es, aber als Spielleiter kann man dann auch sehr flexibel sein und die Sachen so abändern, wie es gerade passt. Gerade ob die Hexe jetzt die Information gibt oder die Feendame, ist eigentlich nicht so wichtig. Es gibt unterschiedliche Spielprinzipien da. Manche sagen dann, okay, wenn das mit der Hexe nicht geklappt hat, dann ist es eben so. Aber es ist die erste Runde und man möchte ja gemeinsam die Geschichte sehen und schauen, was dann da rauskommt. Ich würde sogar schauen, ob die Info dann vielleicht jemand anders bereithält, damit die Charaktere vielleicht noch an diese beiden Tipps kommen, dass es den Oger gibt und eben auch die Nymphe.
Ja, also zum Beispiel, wenn es jetzt zum Beispiel eine Situation halt gescheitert ist, nicht als Spielleiter gleich die Flinte ins Korn werfen, sondern gucken, dass man sie vielleicht auf einem anderen Wege den Spielern zugänglich macht. Wenn diese sich natürlich total querstellen, dann kann man auch als Spielleiter irgendwann halt auch nichts mehr machen. Dann sagt man, hier Leute, so können wir nicht weiterspielen. Ihr seid total unkooperativ und irgendwie nicht wirklich dem Ziel zugewandt, dass ihr Durwin retten wollt. Aber soweit, denke ich mal, kommt es nicht, aber das ist dann halt die letzte Karte, die ihr ziehen solltet.
Aber grundsätzlich ist es eben so, dass man versucht, gemeinsam das Ding hier zu erleben und dann zu schauen, was so funktioniert. So, jetzt haben wir im Wald vielleicht die ein oder andere Situation gehabt und dann geht's weiter. Jetzt gibt es sozusagen Möglichkeiten, den Oger aufzusuchen oder die Nymphe. Man kann auch beide aufsuchen. Und jeder von ihnen hat ihre kleinen Probleme. Der Oger möchte gerne sein Spiegelbild sehen, auch wenn er potthässlich ist. Aber er hat keinen Spiegel mehr. Er weiß aber, dass die Kröte auf dem Spiegel sitzt. Und er fasst sie nicht an, weil sie so schleimig ist. Da gibt's jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder sagt man, okay, dann kümmern wir uns um die Kröte und holen den Spiegel. Oder die Spieler sind besonders kreativ und haben vielleicht einen Spiegel dabei, bauen einen Spiegel, indem sie ein Schild blank polieren, indem sie eine Schale mit Wasser füllen und dann kann der Ogre da auch sein Spiegelbild sehen. Das ist eine Möglichkeit. Und das Tolle ist, der Ogre wird die dann begleiten, der ist relativ stumm und fragt ab und an immer nur, wann soll ich denn für dich kämpfen? Weil als Gegenleistung kann er dann einmal einen Kampf ausfechten. Das kann nützlich sein später beim Fürsten, wenn man gegen den Fürsten ein Duell macht. Dann ist der Ogre ein ziemlich guter Kämpfer. Muss aber nicht.
Oder wenn ihr nochmal andere Begegnungen, also wenn ihr gerne wollt, dass irgendwie noch eine Kampfhandlung im Wald stattfindet, kann man dann auch hier den Ogre nochmal irgendwie zum Kampf mitnehmen und sagen, okay, jetzt sollst du für uns kämpfen. Sollte aber immer in der Entscheidung der Spieler liegen. Und wenn er dann gekämpft hat, ist sozusagen sein Versprechen eingelöst, sein Handel. Also das ist auch wieder ein Handel, den man im Feenreich schließen kann. Und dann verschwindet der Ogre auch wieder, also verlässt die Gruppe.
Genau. Die Nymphe ist da noch ein bisschen anders. Da geht's darum, das erste Mal einen Zauber zu sehen, der nicht von einem Spielercharakter ausgeführt wird, sondern von einem Nichtspielercharakter. Wie ist es denn mit der Nymphe? Was hat die denn für ein Problem?
Die Nymphe hat das Problem, sie war einst die Geliebte des Feenfürsten und ist es nun leider nicht mehr und ist deswegen vom Feenhof verbannt worden. Sie hat hier zwar einen schicken Teich bekommen, aber das gefällt ihr auf Dauer auch nicht so. Und wenn die Charaktere, also die Spieler, an sie herantreten und ihr erzählen, dass sie auf dem Weg zum Feenfürsten sind und ihrem Freund zu retten, wird sie zwar auf der einen Seite sehr erbost sein, weil der Feenfürst erwähnt wurde, aber sie hat so viel Hass auf ihm, dass sie die Spieler bitten wird, gegen ihn zu intervenieren. Und hier besteht die Möglichkeit, das allererste Mal den Namen, den wahren Namen des Feenfürsten zu erfahren. Sollten sich aber die Charaktere weigern, auf den Handel der Nymphe einzugehen. Sie möchte nämlich, dass die Charaktere ihr eine Fiole mit seinem Blut bringen. Und sollten die Charaktere darauf nicht eingehen, wird die Nymphe den Zauber falscher Freund wirken und versuchen, einen der Spielercharaktere zu beeinflussen, damit er das für sie tut. Wenn sofern der Zauber Erfolg hatte, den Wunsch des falschen Freundes so weit ausführen, wie es möglich ist, aber sich damit niemals in tödliche Gefahr begeben.
Wenn man jetzt prüft, also wenn die Nymphe Saida das versucht bei einem Charakter, dann steht dem Spieler ein Rettungswurf zu. Das heißt, er schaut dann auf einen der Rettungswürfe, nimmt dann den Rettungswurf gegen Magie und muss dann mit dem W20 über diese Zahl würfeln. Dann ist der Rettungswurf gelungen und der Zauber funktioniert dann nicht. Die Nymphe möchte natürlich, dass die Charaktere das tun, was sie sagt, denn sie will, dass der Fürst sie wieder liebt und braucht dieses Blut für ein Ritual. Und sie wird dann natürlich alles Mögliche ihnen auch versprechen und natürlich dann handeln und sagen, dass der wahre Name unfassbar mächtig ist, zu wissen, wie der Fürst in Wahrheit heißt. Das kann man gut als Pfand einbringen, um den Fürsten eben dazu überzeugen, Durwin herauszugeben. Das wird dann auch später im Abenteuer beschrieben. Wenn man diese Begegnung dann hatte, vielleicht möchte man dann noch eine zweite Begegnung einführen innerhalb des Waldes, je nachdem, was dann passiert, dann findet man irgendwann den Weg zum Feenkönigreich selbst und kommt dann an das Tor in das Reich. Und damit kommen wir zum dritten und letzten Teil des Abenteuers. Hier haben wir dann Gebiete, in denen wir zuerst einmal wieder mit Handel konfrontiert werden, nämlich mit dem Goblinmarkt, wo man alles Mögliche bekommen kann. Und dann später kommt man zum Namenhändler, mit dem man, also wo man Namen kaufen könnte. Und ganz am Ende gibt's dann den Fürst der Elfen bzw. der Feen. Und dann kann man schauen, wie man mit ihm um den jungen Durwin handelt. So, aber zuerst mal kommt das Interessanteste wahrscheinlich, der Goblinmarkt. Was kann man denn alles auf dem Goblinmarkt kaufen und wie funktioniert das genau?
Also auf dem Goblinmarkt gibt es natürlich alle möglichen verrückten Dinge. Also ihr könnt da eurer Fantasie wirklich freien Lauf lassen. Wirklich, also ich empfehle es jedem, so viel verrückte Sachen und Ablenkungen für die Spieler einzubauen wie möglich. Aber das Herausstechendste auf dem Goblinmarkt ist definitiv der Namenhändler. Ein Stand mit Schriftrollen und Büchern, in denen Namen gehandelt werden. Und auch von ihm habt ihr wieder die Möglichkeit, den wahren Namen des Fürsten zu erhandeln.
Ja, das Problem ist nur, dass man nur seinen eigenen Namen dann dafür hergeben muss.
Ein Namen für einen Namen.
Genau.
Dann eine andere herausstechende Sache ist natürlich der normale Goblinhändler. Oder ihr könnt es halt für alle Händler auf dem Markt nutzen, wenn verschiedene Sachen gekauft werden möchten. Ihr könnt halt würfeln, was es zu kaufen gibt. Zum Beispiel ein treuer Tiergefährte, der Wechselbälger anknurrt. Und dann könnt ihr auch einen Preis auswürfeln. Ist dann zum Beispiel einen deiner Finger. Da hat man dann zum Beispiel wieder dann, das ist, hat wohl der gute Cedric gemacht. Also wie gesagt, hier ist natürlich auch wieder so, ein Handel, den man im Feenreich schließt, ist nicht gleich ein Handel. Da gehört immer noch mehr dazu. Und da kann man hier wirklich auch nochmal den Charakteren auch Sachen an die Hand geben. Wenn ihr jetzt schon Fahnenspiele habt und es kristallisiert sich schon im Abenteuer heraus, ach, ich könnte für meinen Charakter das oder das gebrauchen, oder das hätte ich gerne für meinen Charakter, könnt ihr das hier mit einbauen. Aber ihr könnt es hiermit natürlich immer an einen Handel binden.
Das kennt man dann auch von Neil Gaimans Sternwanderer, wo ja auch mit dem Goblin-Markt gespielt wird.
Genau, also den kann man sich zum Beispiel hier sehr gut als Beispiel nehmen. Oder man nimmt den Trollmarkt aus Hellboy 2 von unter der unter der Brücke ist. Also da sieht man ja auch viele exotische Sachen. Also ihr könnt ja auch viele exotische Figuren einbauen, die die Charaktere wahrscheinlich zum ersten Mal sehen. Unter anderem weitere Oger oder halt wunderschöne Elfen, die hier rumlaufen, kleine Pixies, die rumfliegen. Also da könnt ihr einbauen, was ihr wollt. Also da halt nochmal vielleicht als Inspiration zum Gucken, die Reise ins Labyrinth, Hellboy 2, der Goblinmarkt oder Neil Gaimans, der Sternenwanderer. Gibt's ja mittlerweile auch. Oder sogar schon länger.
Dann kann natürlich jeder sagen, dass auch Durbin hier durchgeführt wurde und rauf zum Palast gebracht wurde, der eben über dem Ganzen thront. Und im Palast befindet er sich dann auch, aber bevor man hineinkommt, muss man die beiden Torwächter noch überwinden. Da gibt's einmal einen Oger, der möchte gerne ein Rätsel hören, was er nicht lösen kann, was er noch nicht kennt. Und dann kann man wirklich sagen, dass der Spielleiter eben auf die Probe gestellt wird. Er schlüpft in die Rolle des Ogers und lässt sich dann von den Spielern ein Rätsel geben. Und der andere Wächter ist ein Kobold, der ein offizielles Schreiben benötigt, aber auch gewillt ist, die Charaktere reinzulassen, wenn sie sagen, was in diesem Schreiben stand. Das Ganze muss allerdings dann in einem Reim formuliert werden. Wenn die Charaktere noch eine andere Möglichkeit finden, in das Schloss zu kommen, beispielsweise indem sie die Mauern überwinden wollen oder indem sie sich verkleiden, vielleicht graben sie auch einen Tunnel oder benutzen Magie oder so etwas. Alles Möglichkeiten, wie man in das Schloss kommt. Es ist nur eine Option, wenn man durch das Tor geht, dann passiert das. Die Ideen der Spieler kann man gerne aufgreifen und daraus dann den Plot weiterentwickeln. Im Schloss selber gibt es dann einen gewaltigen Thronsaal und da haben wir einmal Tarathiel, den Elfenfürsten, und einmal Durbin, der dabei ist, nicht mehr die Taverne zu wischen, sondern jetzt den Palast zu wischen muss. Und er scheint nicht sehr glücklich zu sein.
Wenn die Charaktere an Durbin herantreten, Durbin wird sich freuen, die Charaktere wiederzusehen, wird aber auch der Fürst an sie herantreten, was sie denn hier wollen und was ihr Begehr ist. Und beim Feenfürsten solltet ihr es so halten, er sollte wirklich erhaben sein und wirklich also beschreibt ihn wirklich als beeindruckende Persönlichkeit, der auch vielleicht auch ein bisschen einschüchtern auf die Charaktere wirkt.
Du hattest eine gute Idee für die Beschreibung des Fürsten.
Also ich habe mich an der Cover-Illustration von Beyond the Wall orientiert. Ich mag dieses mit diesem Geweih. Bei Warhammer Fantasy, beim Figurenrollenspiel, gab es damals Orion, den Herrn der Wälder, der ein bisschen aussah wie der Herr der Finsternis aus Tom Cruise Legende, nur halt in grün und mit großem Hirschgeweih. Das fand ich schon eine sehr erhabene Persönlichkeit. Und wenn man das ein bisschen so beschreibt, dass es sich auch ein bisschen vom Rest des Feenvolkes, der Elfen und der Pixies und Kobolde abhebt, fand ich das ganz gut. Aber da könnte man wirklich dann wirklich als posante Persönlichkeit. Oder man macht es halt, wenn man sich bei, wo wir vorhin schon waren, bei Reise im Labyrinth orientiert, dass es wirklich aussieht wie zum Beispiel David Bowie, halt ein Mensch. Ein einfacher Mensch, der aber ein bisschen geckenhaft daherkommt. Das bleibt euch natürlich selbst überlassen. Aber der Feenfürst wird Darwin, wenn die Spieler ihm ihr Begehr herangetragen haben, nicht umsonst hergeben.
Denn es geht wieder darum, dass Handeln im Feenreich eben große Macht besitzt und umsonst kann man Durbin einfach nicht auslösen. Das geht einfach nicht. Jetzt können die Charaktere auf alle möglichen Ideen kommen. Und es gibt einmal die Option, dass man eben den wahren Namen eintauschen kann. Man kann den Fürsten aber auch zu einem Duell herausfordern. Oder der Fürst bietet selber an, dass man ein Spiel spielt. Was auch immer die Charaktere haben, vielleicht haben sie auch Informationen oder sie wollen vielleicht den Platz von Durbin einnehmen. Das kann auch sein, dass jemand sagt, der Junge kann doch gar nichts dafür, er wusste gar nicht, was er tat. Nehmt mich lieber an seiner Stelle, dann wird der Fürst eben sagen, ja, könnte ich mir gut vorstellen, können wir auch so machen. Dann kann der Spielleiter sozusagen entscheiden, ob das angemessen ist oder nicht. Wenn er möchte, dass das Fürstenspiel am Ende gespielt wird, kann er auch immer sagen, vielleicht ist der Kampf, da werdet ihr ohnehin nicht gegen mich bestehen können. Vielleicht bietet sich ein anderes Spiel an, um etwas zu verhandeln. Das Fürstenspiel ist vielleicht der letzte Teil des Ganzen. Das ist vielleicht ein bisschen komplizierter, weil da gar nicht so viel Action passiert. Denn der Fürst bietet drei Situationen an und die Charaktere müssen dann entscheiden. Er zeigt ihnen einmal die Küche des Palastes, einmal den Garten und einmal die Schatzkammer. Und wie funktioniert das dann, wenn man an einem dieser Orte ist?
In der Küche ist zum Beispiel so, hier findet ihr die leckersten und tollsten Speisen des Elfenreiches vor. Und hier gibt euch der Feenfürst die Möglichkeit zu beweisen, dass Menschenspeisen besser sind oder fast genauso lecker wie Essen aus dem Feenreich. Hier geht es darum, die Herausforderungen mit einer Geschicklichkeitsprobe zu bestehen. Da habt ihr auch nochmal eine Tabelle, die sagt, je nachdem, was ihr für Fertigkeiten habt, also wenn ein Charakter Kochen hat oder andere Sachen, die damit reinspielen können, ist der Wurf dann wesentlich einfacher. Und sollte dem Charakter der Wurf gelingen, hat er diese Aufgabe erfüllt und bewiesen, dass Menschenspeisen genauso lecker oder sogar noch leckerer sind als die Speisen aus dem Feenreich.
Und hier ist vor allen Dingen der Einfallsreichtum der Spieler gefragt. Also wenn es darum geht, für einen Elfen zu kochen, was bedeutet das? Was würde ich ihm bringen? Ne? Würde ich ihm eine komplizierte Speise bringen oder würde ich ihm was ganz Einfaches machen, wie zum Beispiel das Brot, was meine Mutter immer gebacken hat oder sowas? Darum geht's. Es ist hier dieses Märchenhafte, was nach vorne kommt und was der Spieler dann honorieren soll, wenn sowas eingebracht wird. Und das ist bei den anderen Orten genauso. Im Garten lädt der führt sie zu einem Spaziergang ein und dann beobachtet er, was die Charaktere machen. Wenn sie dann von selbst darauf kommen, die Pflanzen zu wässern oder wenn sie den Garten bewundern, weil sie eben zu Hause ebenfalls den Garten pflegen mit Kräuterkunde oder Ackerbau oder sowas, dann hilft das eben wieder dem Fürst zu zeigen, dass die Charaktere diese Schönheit auch annehmen können. Und die Schatzkammer ist dann wiederum klassisch, geht es dann darum, was ist hier das Kostbarste? Und es ist natürlich, wie beim Heiligen Gral bei Indiana Jones, ist es immer das Ding, was am unscheinbarsten ist, wahrscheinlich. Oder natürlich, du wählst irgendwas ganz Obskures aus, wie zum Beispiel Freundschaft.
Ja, denn die ist unbezahlbar.
Wunderbar, ist richtig schön, ja. Am Ende geht's darum, du musst zwei von drei Situationen schaffen, um dieses Spiel zu gewinnen. Und so kann man dann Durbin für sich gewinnen, wenn man den Fürsten in diesem Spiel schlägt oder wenn man eben zeigt, wie Menschen eben reagieren auf Feen-Situationen. Und wenn das Fürstenspiel beendet ist, dann geht es zurück ins Dorf.
Aber nicht auf dem direkten Wege zurück. Der Fürst wird sich natürlich dementsprechend, wie die Spieler sich jetzt verhalten haben, auch ihnen gegenüber verhalten. Wenn sie die Aufgaben gut gelöst haben und auch respektvoll, wird er auch ihnen gegenüber respektvoll sein und ähnliches. Er wird auf jeden Fall zu seinem Handel stehen, ob der nun durch den Namen oder durch die Aufgaben erfüllt wurde, und wird aber dann in dem letzten Raum oder auch in seinem Thronsaal eine Tür öffnen. Und durch diese Tür hindurch können sie den Kellerraum sehen, die Charaktere. Und der Feenfürst wird sie somit nach Hause entlassen. Entweder mit oder ohne Durbin. Das lag jetzt zum Schluss in der Hand der Spieler oder wie ihr es entschieden habt. Und damit, nachdem der Feenfürst die Tür hinter ihnen geschlossen hat, ist auch das Abenteuer abgeschlossen.
Es gibt vielleicht noch ein paar lose Enden. Beispielsweise Durbin wurde nicht befreit. Dann wird natürlich sein Vater Ambrose fragen, wo ist mein Sohn? Und dann muss man ihm leider erklären, ja, es wird noch ein Jahr dauern, bis er zurückkommt. Das Problem ist dann, im Feenreich kann Zeit dann auch nochmal ganz anders verlaufen. Die kann sehr schnell gehen oder sehr langsam.
Es könnte zum Beispiel sein, dass für Durbin nur ein Jahr vergeht, aber in der normalen Menschenwelt vergehen 100 Jahre.
Zum Beispiel, und man wird ihn dann gar nicht mehr wiedersehen in diesem Dorf. Oder ein anderer loser Faden könnte natürlich auch sein, dass die Charaktere für die Nymphe Saida etwas Blut in eine Fiole gefüllt haben, als sie den Feenfürsten im Kampf verwundet haben. Dann geht's natürlich wieder zurück zu der Nymphe und die Nymphe kann dann den Zauber sprechen und anschließend kann sie wieder im Palast mit dem Feenfürsten zusammenleben. Ob das gut oder schlecht ist, vermögen wir dann nicht zu sagen. Aber zumindest haben die Charaktere dann ihren Handel eingehalten, was sehr gut ist. Denn ansonsten wird die Nymphe sie immer wieder daran erinnern, dass ihr Handel noch aussteht. Und das kann, sie kann sehr rachsüchtig sein.
Das kann man zum Beispiel für fortlaufende Abenteuer immer mit einbauen. Empfehlung hierfür wäre jetzt, wenn ihr den Feenhandel gespielt habt, als Fortsetzung die verärgerten Feen zu spielen. Das baut nochmal dann schön die Sachen zur Feenwelt auf und man kann das dann dementsprechend schön weiterführen. Was man auch noch einbauen konnte im Abenteuer, wo wir vorhin gar nicht drauf eingegangen sind, wenn die Hexe den Spielern gegenüber gut gesonnen ist, kann natürlich auch sein, man hat einen Magieworker in der Gruppe, zum Beispiel einen Magiedilettanten oder den Schüler einer Hexe, kann sie ihm noch einen Zauber oder ähnliches beibringen oder vielleicht eine Schriftrolle geben, wo ein Zauber draufsteht.
Auch eine Möglichkeit. Da haben die Charaktere auch nochmal eine Möglichkeit, vielleicht wieder etwas einzutauschen gegen was anderes oder einen eben im Kampf zu bestehen mit einer besonderen Schriftrolle oder eben auch einen Weg zu finden, um in den Palast zu kommen, indem sie vielleicht sich unsichtbar machen können oder so etwas.
Genau, oder sie gibt zum Beispiel den Charakteren ein Buch, was halt jetzt für sie noch nicht, also für den Zauberwirker noch nicht verständlich ist. Aber je mehr er drin liest und je besser er es versteht, dass er weitere mächtigere Zauber bekommt. Oder sie gibt ihnen eine Aufgabe, die sie für sie, also wenn man das gerne das Abenteuer noch ein bisschen aufblasen möchte, kann man sagen, okay, sie möchte ein paar Kräuter noch haben, die sind aber in einer Höhle, die zum Beispiel auch von einem Oger bewacht wird, der aber den Helden nicht gegenüber gut gesonnen ist und sie müssen vielleicht mit dem Oger, oder man verbindet es mit dem Oger, der unbedingt den Spiegel haben will, dass man vielleicht alle Aufgaben miteinander verknüpft, sodass die Charaktere wirklich alle Punkte ablaufen. Das bleibt aber eure Entscheidung überlassen.
Ja, und so endet dann das Abenteuer. Und falls noch Fragen offen sind, einfach in den Kommentaren fragen und wir versuchen sie dann zu beantworten. Und ich danke vielmals Stefan dafür, dass er mir geholfen hat, einmal das Szenario zu beschreiben.
Ja, vielen Dank. Ich bin ja hier für einen Handel eingegangen und ich werde es dann wieder einfordern.
Sehr gut. Und möchte nicht unerwähnt lassen, dass das Szenario wirklich sehr hübsch illustriert wurde von unserem Layouter Marc. Da muss ich einfach mal sagen, dass nach wie vor ist es ist immer wieder hübsch, wenn ich es mir das angucke.
Das kann ich nur bestätigen. Es sieht hervorragend aus.
Okay, ja, dann vielen Dank. Viel Spaß beim Spielen wünsche ich und ich hoffe, wir konnten erklären, wie das alles so funktioniert, auch wenn man noch nicht so oft gespielt hat. Alles klar, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder und viel Spaß mit Beyond the Wall. Tschüss.
Auf Wiederhören. Tschö.
Das tolle Musikstück Into the Storm stammt von Brandon Liu und steht unter Creative Commons Lizenz. Wer mehr von ihm hören möchte, kann einfach den Link unter dem Podcast anklicken und landet dann im Free Music Archive. Viel Spaß dabei!